Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöche, da sind wir wieder.
Hallo.
Ich habe schon wieder den Quietschestuhl. Es wiederholt sich alles. Es ist wie immer. Ja, da sitzen wir wieder.
Ja.
Und ich kann sagen, dass, also ich muss euch vorwarnen, weil ich glaube, das wird heute eine der längsten Folgen, die wir je gemacht haben. Und auch, glaube ich, die heftigste. Also wir sagen zwar immer wieder, oh Gott, das ist aber heftig und oh krass. Aber ich glaube, heute ist das wirklich so ein Ding. Puh.
Ja, also ich muss dazu auch sagen, ich weiß nicht, worum es geht. Das weiß ich eigentlich am Anfang ja der Folgen, da wusste ich das noch. Jetzt weiß ich das auch nicht. Das ist für mich genauso ein Überraschungspaket. Also,
ja.
Wie gesagt, bei den Folgen, die wir jetzt gemacht haben, wusste ich das vorher auch nicht.
Ja, ich habe mich lange dagegen gesträubt und habe die immer wieder nach hinten geschoben, weil das doch viel, viel Arbeit war. Aber ja, irgendwann muss auch die thematisiert werden.
Natürlich.
Und heute ist also der Tag der Tage. Und vor 14 Tagen waren wir ja im Jahr 85. Heute geht's noch mal 2 Jahre weiter zurück. Denn wir sind im Jahr 1983, genauer gesagt am 1. September 83. Geflogen wird eine Boeing 747-230B. Dieser Flugzeugtyp hat eine größere Reichweite als ihr Vorgängermodell und ein höheres Maximalgewicht. Denn mit ca. 12.700 Kilometern kommt sie rund 2.900 Kilometer weiter als die 747-100. Der Prototyp zu diesem Flugzeug hat seinen Erstflug im Oktober 1970 und ab dann wurden genau 225 Stück gebaut. Die Boeing 747-230 hat eine Länge von 70,6 Metern und eine Spannweite von 59,6 Metern. Die durchschnittliche Passagieranzahl liegt so ungefähr bei 366, aber das hing halt immer so ein bisschen von der Bestuhlung ab, wie viel Erste Klasse, Business und so weiter. Das heutige Flugzeug bekam bei der Produktion die Seriennummer 20.559 und wurde am 17. März 72 an die deutsche Fluggesellschaft Condor ausgeliefert. 7 Jahre später ging sie in den Besitz von ITEL Corporations über und wurde von dort aus an Korean Airlines vermietet. Und genau jetzt ist dann auch der perfekte Zeitpunkt, endlich richtig in die Folge zu starten. Es ist 0.25 Uhr Ortszeit, als Korean Airlines Flug 007 am 31. August 83 mit insgesamt 269 Menschen an Bord in den Himmel steigt. 246 Passagiere und 23 Crewmitglieder, wovon aber jetzt nicht alle im Dienst waren, sondern Mitarbeiter konnten ja so mitfliegen. Und dass die so mitfliegen können, das ist ja heute auch immer noch so.
Ja.
Allerdings kann ich nicht genau sagen, wie viele es waren, weil da unterscheiden sich die Quellen. Also sie sind sich sicher, dass es 23 Crewmitglieder waren, aber die einen sagen, es waren 6 Mitarbeiter, die nicht im Dienst waren, die anderen sagen 7, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mit 35 Minuten Verspätung geht es jetzt also los. Die Route startet in New York am John F. Kennedy International Airport und soll zum Gimpo International Airport nach Seoul in Südkorea gehen. Inklusive eines kleinen Tankstopps in Anchorage, Alaska. Der ganze Tankvorgang ist um 4 Uhr Ortszeit in Anchorage beendet und so geht es dann endlich los auf die letzte und längste Etappe des Fluges. Zwischen New York und Anchorage liegen nämlich 4 Stunden, also Zeitverschiebung 4 Stunden.
Mhm.
Eigentlich waren sie nämlich insgesamt schon 8 Stunden unterwegs.
Mhm.
Im Cockpit sitzen und jetzt, entschuldigt bitte, wenn es wieder nicht genau ausgesprochen ist, aber mein Chinesisch ist nicht so gut. Im Cockpit sitzen Kapitän Chung Byung-in, 45 Jahre alt, Erfahrung über 10.000 Flugstunden, 6.000 davon auf der 747. Son Duck-hui ist sein erster Offizier. Der 47-Jährige kommt auf knapp 9.000 Flugstunden, 3.411 auf der 747. Und der dritte im Bunde ist der 31-jährige Bordingenieur Kim Eni-Dok. Dieser saß von seinen gesamten 4.000 Flugstunden etwa 2.614 im Cockpit einer Boeing 747. Mittlerweile befinden sie sich über dem dunklen Pazifik. 15 Minuten hinter ihnen fliegt Korean Airlines Flug 015. Die richtige Zeit, ein kleines Gespräch zu führen. Also die Piloten unterhalten sich unter sich, können sie ja überfliegen. Und dabei erfahren die Piloten auch, dass der Flug hinter ihnen heftigen Rückenwind hat. Sie hingegen haben aber Gegenwind. Aber das stört sie nicht weiter. Denn jetzt, im nächsten Moment, wollen sie ein bisschen Treibstoff einsparen, indem sie einfach ein bisschen höher fliegen. Nach kurzer Rücksprache genehmigt der Tower in Tokio ihnen das Steigen auf Flugfläche 350, ungefähr so 10.700 Meter. Doch dann erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die Maschine. Die Piloten sind erschrocken. Bis eben war es doch ein ganz normaler Flug. Und jetzt? Jetzt fallen in der Kabine die Sauerstoffmasken aus der Decke und auch die Piloten greifen sofort nach ihren. Erst jetzt fällt auf, dass das Flugzeug zu steigen beginnt. Immer weiter und weiter. Bis zu einer Höhe von 38.000 Fuß. Dem Tower berichten sie von einem rapiden Druckabfall in der Kabine und dass sie mit einem Notabstieg beginnen wollen. Auch wenn sie es nicht mal mittels der Luftbremsen oder dem Ausfahren des Fahrwerks schaffen, die Boeing zum Sinken zu bringen. Zeitgleich versucht der Lotse im Tower, sie zu lokalisieren, findet sie aber nicht auf seinem Radar. Er versucht wieder und wieder, die Crew zu erreichen, doch am anderen Ende des Funkgerätes bleibt alles still. Auch als der Tower-Lotse es über Korean Airlines Flug 015 als Relaisstation versucht, gibt es keine Antwort von Flug 007. Sofort wird begonnen, andere Radarstationen zu kontaktieren. Zum Beispiel die Radarstationen in Japan, Korea und sogar in der Sowjetunion. Doch niemand hat etwas gehört oder gesehen. Die Boeing 747 und damit Korean Airlines Flug 007 scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Und dann häufen sich plötzlich die Gerüchte, dass die Sowjets etwas damit zu tun haben könnten. Und hierzu ein kurzer Exkurs. Die Sowjetunion oder auch Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR, gab es vom 30. Dezember 1922 bis zum Dezember 91. Sie bestand unter anderem aus den Ländern Belarus, Estland, Lettland, Russland, Georgien und noch 10 weiteren Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sowjetunion die zweitgrößte Macht der Welt, nach den USA. Und das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Exkurs, denn da gehört noch viel, viel mehr dazu und das ist ganz viel Politik und darum geht es ja hier im Podcast nicht. Aber
Nee,
das war jetzt
genau.
einmal, dass das, weil das eigentlich wichtig ist zu wissen. Nun wissen wir aber, wie die UdSSR zu den USA stand, und genau darum wird es jetzt gehen. Denn in einer streng geheimen Abhörstation haben US-Soldaten Funkfetzen abgefangen, die tatsächlich darauf schließen lassen, dass Flug 007 von den Sowjets abgeschossen wurde. Kann das wirklich sein? Würden die Sowjets so weit gehen? George Shultz, Außenminister der USA, meldet sich einen Tag nach dem Verschwinden des Flugzeugs zu Wort und spricht das aus, was bis jetzt nur Gerüchte waren. Er sagt, Zitat: Die USA fühlen tiefe Abscheu gegen diesen Angriff, der offenbar viele Tote gefordert hat. Für diese Gräueltat gibt es keine Entschuldigung. Und daraufhin behauptet Russland plötzlich doch, dass man versucht habe, das Flugzeug abzufangen. Allerdings seien sie einfach weitergeflogen. Und dann, kurze Zeit später, folgt doch ein Geständnis. Weil ich meine, sonst müsste dieses Riesenflugzeug ja auch irgendwo sein.
Ja, also haben sie es doch abgeschossen.
Ja,
So,
genau, das
haben
ist
sie.
das, was jetzt
Okay.
herauskommt. Ein sowjetischer Kampfjet hat ein US-amerikanisches Passagierflugzeug mit 269 Menschen an Bord abgeschossen.
Ja, das
Also,
ohne Worte. Also da fällt mir jetzt echt nicht so ein.
nee, also ich sehe auch dein verdattertes
Ja.
Gesicht. Es ist, die Sowjets behaupten aber natürlich, dass sie im Recht wären.
Was bitte rechtfertigt das? Die müssen doch sehen, ob das ein Der muss auch sehen, ob es ein Passagierflugzeug ist oder ob das ein Militärflugzeug ist.
Ja, das sollte man meinen. Aber da kommen wir,
Ja,
also das
okay.
kommt im Laufe der Folge.
Ja.
Jetzt behaupten sie nämlich erstmal, dass es sich um ein Spionageflugzeug gehandelt hat, das Bilder und Tonaufnahmen oder Aufzeichnungen machen sollte und dass sie sich in gesperrtem Luftraum befunden haben. Die Amerikaner wiederum bestreiten das alles und anhand des Manifests lässt sich auch ganz klar beweisen, dass es, also dass einfach 269 Menschen an Bord waren. So, das ist einfach so. Denn auf dem Papier ist ja jeder einzelne Passagier und jedes einzelne Crewmitglied aufgelistet.
Ja, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, wenn, der muss ja in der Nähe gewesen sein,
Der Jet,
der
ja.
Jet. Warum versucht man nicht erstmal Funkkontakt aufzunehmen?
Ja.
Eigentlich ja.
Berechtigte Frage.
Ja,
Merkst
sei
du dir?
ja.
Vielleicht kriegst du
Ja.
darauf noch eine
Ja,
Antwort.
okay. Ich bin gespannt.
Um nochmal zu diesem Manifest zurück. Also das hätte man natürlich auch fälschen können, aber ja. Ich meine, damals herrschte der Kalte Krieg und nachdem sie jetzt ein Flugzeug abgeschossen haben, musste die Sowjetunion einfach mit einem Gegenangriff rechnen. Das ist ja nicht so, ja, nö, passiert nichts.
Naja, ist immer so dieses, ne, so wie du mir, so ich dir, ne?
Genau,
Leider.
ja.
Ja.
Und das war aber mit ein Grund, warum die NTSB aus den USA jetzt nicht ermitteln sollte.
Na, ist ja irgendwie auch logisch.
Genau, also ne, wegen Befangenheit und so. Und dann, das war dann aber auch der Grund, warum die umgehend darüber informiert wurden. Und dann musste die NTSB auch alles, was sie bis dahin an Dokumenten hatten, mussten sie abgeben. Denn man wendete sich jetzt an die International Civil Aviation Organization, kurz ICAO oder auch ICAO. Und das ist eine unabhängige und unparteiische Ermittlungsbehörde. Und jetzt überleg dir mal, was das für ein Druck gewesen sein muss. Gerade im Krieg und dann noch mit der Angst vor Atomwaffen oder was auch immer die damals so hatten. Das weiß man ja nicht. Die ICAO beginnt also mit den Ermittlungen und anhand des Flugplanes und der geplanten Route war Korean Airlines Flug 007 theoretisch nicht im gesperrten Luftraum unterwegs. Wurden sie also über internationalem Gewässer abgeschossen? Oder waren sie aus irgendeinem Grund vom Kurs abgekommen? Eigentlich sollten sie auf der R20 fliegen. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Aber weil wir alle hier jetzt schon viel über Ermittlungsarbeit wissen, wissen wir auch, dass hierfür die Flugschreiber gebraucht werden.
Ja, aber die sind ja weg. Also,
Ja, man weiß ja nicht, wo es
man hat noch nicht mal
abgestürzt ist.
Trümmerteile gefunden oder
Genau.
sonst irgendetwas, genau.
Aber das ist jetzt der Grund, warum die drei verbündeten Nationen, also Korea, Japan und die USA, nach genau diesen suchen. Aber sie sind nicht die einzigen, die
Ja, die
danach
so wie
suchen.
jetzt, ne?
Na
Ja,
klar.
natürlich.
Und wenn die Sowjets die Flugschreiber vor den anderen finden, dann besteht kaum noch Hoffnung,
Hoffentlich.
jemals die Wahrheit zu
Ja,
finden.
nee, klar, weil es vernichten sie gleich oder
Genau.
ja.
Aber haben sich die Piloten wirklich so fernab ihrer Route befunden? Wussten sie vielleicht nicht mal, dass sie vom Kurs abgekommen sind, falls es so war? Das wiederum passt alles nicht zu den Koordinaten, die die Piloten an den Tower weitergaben. Und auch bei der Befragung von eben genau diesem Lotsen kommt nur heraus, dass ihm nichts Auffälliges oder Unnormales auffiel.
Naja, kann ja auch nicht. Das war am Anfang, war ja alles in Ordnung.
Genau.
So, und wenn man, ne, abgeschossen wird, dann ist das ja Knall
Ja.
und dann passieren ja eher, wenn man noch weiterfliegen kann, sag ich
Genau.
mal. Ja.
Und was wir am Anfang auch schon kurz gesagt haben, ist, dass der Lotse Flug 007 nicht auf seinem Radar sehen konnte. Aber wer fleißig unseren Podcast hört, weiß nämlich auch, dass das gar nicht ungewöhnlich ist. Also gerade auf dem Meer hast du Flugzeuge nicht immer auf dem Radar,
Genau.
wenn die Strecke einfach zu
Das hatten
weit
wir ja schon
ist.
mal.
Genau. Bedeutet im Umkehrschluss aber, dass er eben nur das an die Ermittler weitergeben kann, was die Piloten ihm gesagt haben.
Aber kann man sich da sehr viel tun?
Ja, keine Ahnung.
So mal pauschal die
Also,
Frage.
es gibt mittlerweile doch etwas, das so ein bisschen merkwürdig erscheint.
Okay.
Erinnerst du dich an Korean Airlines Flug 015? Der Flug, der 15 Minuten hinter ihm
Ja.
war. Und es gab ja Kontakt zwischen den beiden Flugzeugen und auch die Crew, also die Crew von 015 wird befragt. Und hierbei fällt den Ermittlern nämlich auf, dass Flug 015 starken Rückenwind hatte, Flug 007 allerdings Gegenwind.
Stimmt, das war vorher, hattest du das erwähnt?
Und das Ganze bei einem Vorsprung von in Anführungsstrichen nur 15 Minuten ist ja so gut wie ausgeschlossen. Es wird also immer wichtiger, diese Flugschreiber zu finden. Doch bevor wir zu dem Thema kommen, hilft nämlich plötzlich wieder das US-Militär. Denn sie geben geheimes Material aus der verhängnisvollen Nacht an die Behörden weiter. Und auch wenn diese Daten nicht wirklich sicher sind, beziehungsweise also die Quelle, können sie vielleicht doch damit arbeiten. Denn die Unterlagen, auch wenn vieles geschwärzt ist, enthalten Aufzeichnungen vom sogenannten Passivradar. Das heißt, es nutzt nicht die normale Ortungstechnik, sondern Reflexion und den Doppler-Effekt von Ausstrahlung konstant strahlender Sender. Anhand dessen ist es ihnen möglich, jedes Flugzeug der Welt zu verfolgen. Und diese Daten zeigen, dass KAL Flug 007 tatsächlich weit ab ihres eigentlichen Kurses der Route 20 waren. Und zwar knapp 560 Kilometer nördlicher als vorgesehen und damit tatsächlich immer wieder mal in sowjetischem Luftraum.
Ja, also haben die Sowjets die Wahrheit gesagt, auch wenn das natürlich keinen Abschuss jetzt rechtfertigt.
Ja, anscheinend schon.
Ja.
Also zumindest was das Eindringen halt in diesen Luftraum angeht. Die eigentliche Frage ist ja, wie konnten sie so weit vom Kurs abkommen, ohne das Ganze zu merken? Ich meine, 560 Kilometer, das ist von Hamburg nach Frankfurt am Main. So.
Das müssen ja auch die haben ja ihre Instrumente. Da müsste
Ja.
das ja drauf zu lesen sein.
So, und also vielleicht ist das, ich bin kein Pilot und vielleicht ist das auf so einem riesigen Ozean nicht so krass. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, muss man das doch merken.
Ja.
Vor allem, ich meine, es waren ja beides erfahrene Piloten.
Ja, wie gesagt, und dann gibt es ja Instrumente. Da müssen ja die
Ja.
Instrumente kaputt gewesen sein.
Und auch wenn die halt im Jahr 1983 waren, gab es ja trotzdem schon
Eben.
Navigationssysteme. Und in der Boeing 747 nannte man es INS, Internationales Navigationssystem. Damals funktionierten die schon genau wie heute, nämlich nach diesen Wegpunkten, ne? Entlang der Route, gibt es einfach bestimmte Wegpunkte, die werden von den Piloten in den Flugcomputer einprogrammiert. Und anhand dessen fliegt der Autopilot das Flugzeug dann zum Ziel. Auf der Route 20, die auch Romeo 20 genannt wird, gibt es unter anderem die Wegpunkte Bethel, Neva und Nippi. Sie grenzt auch tatsächlich bis zu 28,2 Kilometer an sowjetischen Luftraum und ist damit die nördlichste der fünf NOPAC oder zu Deutsch Nordpazifikrouten. Und genau auf dieser Route sollte Flug KAL 007 eigentlich fliegen. Und mittlerweile ist die ICAO davon überzeugt, dass sie Bethel, also den ersten Wegpunkt, niemals erreicht haben, sondern schon von Beginn an nicht auf Kurs waren.
Oh, das ist krass. Und gibt es was Neues von den Flugschreibern?
Nein.
Okay.
Also mittlerweile sind 10 Wochen vergangen und sie haben einfach nichts gefunden. Außerdem wissen wir halt auch aus den anderen Folgen schon, dass so ein Flugschreiber, ich meine, der pinkt 4 Wochen und dann ist
Ist
das
Schluss.
Signal auch
Ja.
einfach nicht mehr aufzufangen. Mit ein Grund, warum es für die ICAO-Beamten nun zu Boeing in die USA geht. Können sie das ganze Desaster hier vielleicht nachstellen? Denn mittlerweile stehen wieder zwei Fragen im Raum. War es ein Fehler beim Programmieren? Oder haben Sie sogar vergessen, das ganze System einzuschalten? Beim Start nutzen Flugzeuge und ihre Piloten standardgemäß die Magnetkursmethode. Die Boeing 747 hat vier verschiedene Steuerungsmodi: Heading, VOR/LOC, ILS und INS. Heading bedeutet, dass das Flugzeug nur dem magnetischen Kurs folgt, den die Piloten vor dem Start wählen müssen. VOR/LOC hält das Flugzeug auf Kurs, indem es Kurzstreckenfunksignalen folgt, die von Funk oder Bodenfeuer übermittelt werden. ILS kennen wir auch schon, ist das Instrumentenlandesystem. Und über INS haben wir ja eben auch schon gesprochen. Wenn die Piloten jetzt also mit der Heading-Einstellung gestartet sind und es danach nicht geändert haben, wäre das die Erklärung. Denn mit der Magnetkurseinstellung wäre die Boeing 747 genau über sowjetischem Luftraum geflogen.
Ja, aber trotzdem schießt man doch nicht gleich direkt ab.
Nein, also da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Und also ich finde das einfach, also es muss ja noch mehr Möglichkeiten geben, als einfach so ein Flugzeug abzuschießen.
Ja, genau.
Und wir können auch einfach heute nicht oft genug sagen, dass nichts das alles rechtfertigt. Weder der Krieg noch irgendetwas anderes.
Also ich meine mal, wenn es eine Drohne gewesen wäre, natürlich, ne, so ja. Da hätte ich auch gesagt, okay, ne, die ist ja unbemannt und aber wie gesagt, so ein Passagierflugzeug ist keine Cessna oder so. Das ist nicht so ein kleines, wo man sagen würde, Spionage oder so, sondern das ist eine Riesenmaschine.
Ja, ich sag ja, ich verstehe das auch nicht. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass tatsächlich in der Nacht ein Spionageflugzeug der US Air Force in der Luft war.
Ah, siehst du?
Es flog wohl langsam Kreise vor dem sowjetischen Luftraum und kreuzte auch die Flugroute von Korean Airlines 007.
Also du meinst, sie haben die Flugzeuge verwechselt?
Ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Okay. Und wir müssen uns ja immer wieder noch vor Augen führen, dass Krieg herrschte und sie wahrscheinlich einen Ablaufplan hatten, was passiert, wenn jemand in diesen gesperrten Luftraum einfliegt.
Ja. Ja, aber sehen die Flugzeuge nicht anders aus? Also du hast doch gesagt, das war ein Kampfjet, also muss der Pilot das doch auch gesehen haben.
Ja, weißt das du, ist ja das, was du vorhin schon sagtest.
Bevor er schoss. Also, wie gesagt, es ist doch keine kleine Maschine.
Ja.
Oder hat der gedacht, da sind so und so viele Hunderte oder keine Ahnung, Spione an Bord oder was? Also
es bleibt spannend.
Ich verstehe es nicht.
Nee, wir werden das nicht ändern. Ja, aber das kommt noch.
Okay.
Denn die ICAO-Beamten, also versuchen alles, die kommen aber nicht an diesen Kampfjet-Piloten ran. Weil es ist einfach ein Sowjet und das ist nicht mal eben mit den Laden wir vor. Das funktioniert das nicht.
Nee, klar.
Also veröffentlichen sie im Dezember 83 erst einmal alles, was sie bis jetzt zusammengesammelt haben. Und hier steht als Ursache ganz klar Pilotenfehler. Durch diesen Fehler sei Flug 007 dann zufällig und unbeabsichtigt in den sowjetischen Luftraum eingedrungen.
Ja, aber das ist ja schon eine krasse Aussage. Haben Sie dafür wirklich hundertprozentige Beweise?
Hundertprozentige auf gar keinen Fall.
Nee, deswegen.
Ja. Gerade nicht ohne die Flugschreiber.
Ja.
Also, ne, die gehen jetzt davon aus, dass das so war. Aber
also, soweit wie wir jetzt sind bei dem, haben Sie ja noch nicht mal das kleinste Teil gefunden.
Nee.
So.
Und also die Suche wurde dann auch eingestellt, weil wonach sollen sie suchen? Wo sollen sie vor allem suchen? Ich meine, der Pazifik ist riesig.
Mm.
So, es wurden zwar immer wieder Leichenteile, Kleidung, Wrackteile und sogar Ausweise oder Pässe an der Küste von Japan gefunden, die halt einfach angespült wurden, mehr aber auch nicht. Switchen wir jetzt aber mal ein bisschen. Denn was von den Ermittlern und dem Rest der Welt noch niemand weiß ist, die Sowjets haben kurz nach dem Abschuss, beziehungsweise Absturz, oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, das Wrack lokalisiert und auch die Flugschreiber gefunden.
Ach nee.
Mhm. Aber anstatt diese auszuhändigen, haben sie einfach irgendwo geheim gehalten. Und das finde ich schon so schlimm, weil, also vor allem, das bleibt halt so. Nicht, dass die nach ein oder zwei Jahren vielleicht mal auf die Idee kommen, sie eventuell doch auszuhängen.
Ja, oder sie als Druckmittel zu verwenden.
Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, aber was soll da großartig drauf sein? Weißt du, wie ich meine? Das verstehe ich nicht.
Ja.
Die haben ja wohl normale Gespräche geführt und denn eben halt, wir steigen, ne? Das
genau,
war ja vorher alles. Warum muss man das geheim halten? Verstehe ich nicht.
Ja, ja, wollten sie einfach nicht.
Okay.
Und es wusste ja auch einfach keiner, dass sie die haben,
ja,
weil alle dachten,
ja,
die würden noch irgendwo auf dem Grund liegen.
Ja.
Jahre vergingen und dann passiert etwas, das alles veränderte. Durch den Putschversuch im Sommer 91, als versucht wurde, den damaligen Präsidenten der Sowjetunion Gorbatschow zu stürzen, kam es zu immer mehr Unruhen in den Ländern, die die UdSSR bildeten. So erklärte danach ein Staat nach dem anderen seine Unabhängigkeit. Bis das Ganze schließlich am 26. Dezember 91 endete, nachdem Michail Sergejewitsch Gorbatschow am 25. Dezember seinen Rücktritt als Präsident verkündete. Damit waren alle Staaten wieder unabhängig, unter anderem eben auch Russland, und Russland bekam einen neuen Präsidenten, Boris Jelzin. Er ist es, der 1992 die Flugschreiber freigibt und überreicht sie persönlich am 18. November 92 in Seoul an die dortige koreanische Regierung.
Aber was haben die 9 Jahre lang damit gemacht?
Nix. In einer Reportage sagte ein Ikeo-Ermittler, dass er mit einer Person gesprochen habe, in dessen Büro angeblich diese Flugschreiber weggeschlossen waren. Und der soll gesagt haben, dass er froh ist, weil er die ganze Zeit kein gutes Gefühl damit hatte. Und weiter hat der Typ gesagt, dass dadurch heute, wo die Flugschreiber begeben wurden, der beste Tag seines Lebens war.
Ja, eigentlich kann er sich das klemmen, aber war er da schon an der Macht dann? Nee. Vielleicht hatte er die Macht dazu gar nicht.
Nee, aber hatte er auch nicht.
Das rauszugeben, ja, was er jetzt hat. Weißt du, wo er jetzt sagt, jetzt kann ich's rausgeben?
Also das war ja nicht der hatte das nur aufbewahrt.
Ach so, der ist aufbewahrt.
Aber der wird auch den Befehl gekriegt haben.
Ja,
aber
natürlich.
Dann hätte er sich trotzdem den Spruch trotzdem klemmen können.
Ja, das stimmt schon.
Allerdings bedeutet das Ganze jetzt auch, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Und es ist sogar ein Ermittler aus Russland dabei. Man sieht also, dass mit dem Ende der UdSSR sich wirklich vieles geändert hat.
Okay, also 9 Jahre. Sind die Flugschreiber überhaupt noch zu gebrauchen? Ich denke, die schalten sich ja ab.
Da kommen wir jetzt zu. Sie pingen nicht mehr.
Ah, sie pingen nicht mehr, aber...
Aber es kann sein, dass sie noch heil sind.
Und sind die überhaupt echt? Ja, die haben 9 Jahre Zeit gehabt, so ein Ding vielleicht zu manipulieren,
ja,
ne?
Gute
die
Fragen,
Russen sind
gute
da ja auch
Fragen.
So. Ja, ja.
Nachtigall, ich hör dir trapsen.
Mhm.
Die Ermittler sind sich insoweit einig, dass die Serien- und Modellnummern zumindest übereinstimmen. Aber du hast schon recht, denn sie sind sich noch nicht sicher bei der Frage, ob die Bänder eventuell manipuliert wurden. Denn es gibt Anzeichen dafür, dass die Bänder, auf denen alles drauf ist, geklebt worden sind.
Okay.
Sicher können die beim Absturz beschädigt worden sein, aber mittlerweile traut man den Sowjets ja alles zu.
Ja, eben. Nicht nur den Sowjets.
Ich glaube,
jedes Land,
ja,
Amerika oder China oder...
Aber jetzt kommen nämlich die Franzosen ins Spiel. Die haben nämlich ein ganz neues Verfahren, um das zu testen, was zu dem Zeitpunkt nicht einmal die USA hatte. Das sogenannte Fotoanalyseverfahren. Dabei werden beide Seiten des Bandes fotografiert und so stark vergrößert, dass man sehen kann, ob sie einmal zusammengehört haben oder nicht. Und was glaubst du, kam dabei raus?
Nicht.
Nee, richtig.
Hat nicht zusammengepasst.
Doch, hat zusammengepasst.
Hat zusammengepasst,
ja.
Ah, okay.
Also jetzt wird's spannend, weil es ist tatsächlich nicht manipuliert worden. Die haben
okay.
Die zwar geklebt, aber mehr auch nicht.
Okay.
Die Aufnahmen werden jetzt abgespielt. Doch alles, was die Ermittler hören, sind ganz normale Unterhaltungen. Kein einziger Hinweis darauf, dass KAL 007 auf Spionagetour gewesen wäre. Das zumindest waren die Ergebnisse des Stimmrekorders. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Sowjets sich das ja auch angehört haben.
Ja, du definitiv.
Vielleicht war das auch mit dem Grund, warum sie es einfach nicht rausgeben wollten, weil es bewiesen hätte, dass sie einfach ein ziviles
Flugzeug
abgeschossen
ja,
haben. Vielleicht zeigt der Datenschreiber aber mehr. Und das tut er. Er zeigt, dass die Crew wirklich die gesamte Zeit dem Magnetkurs folgte. Scheinbar haben sie alle Wegpunkte korrekt programmiert und eingegeben, aber es einfach nicht eingeschaltet. Bei der weiteren Recherche fällt auf, dass der Flugcomputer der 747 trotzdem immer die nächstgelegenen Wegpunkte angezeigt hatte, auch wenn sie diese nie getroffen haben.
Ja, aber die haben das ja trotzdem angezeigt, obwohl sie eine Abweichung von fast 600 Kilometer hatten.
Ja, genau. Also für mich auch irgendwie, ich verstehe es auch nicht. Die haben aber immer gesagt, so, ja, erreicht, nächster Punkt wäre dann dies, nächster Punkt wäre das. Also anhand dessen hätte es ihnen tatsächlich nicht auffallen können.
Ja.
Was ich aber nicht verstehe ist, dass ihnen das bei dem Wind nicht aufgefallen ist. Ich meine, sie hätten doch wenigstens stutzig werden müssen, wenn 15 Minuten hinter denen unheimlich Rückenwind ist und die fliegen mit Gegenwind.
Ja, das stimmt.
Also, merkwürdig. Aber vielleicht wäre das Ganze dann anders ausgegangen. Aber man weiß es auch nicht.
Nee.
Was wir jetzt aber wissen, dass die Ermittler damals schon recht hatten mit ihrer Aussage, dass es ein Pilotenfehler war. Und die Sowjets dachten eben, es wären Spione, da sie auch die Route des amerikanischen Spionageflugzeugs kreuzten. Und dann haben sie die beiden Flugzeuge wahrscheinlich einfach verwechselt. Also, weil sie haben sie auch nur als Punkte auf ihrem Radar gesehen.
Ja.
Und weiter kommt auch noch dazu, dass es nicht der erste Eintritt in den gesperrten Luftraum war. Durch die Nachverfolgung des Magnetkurses konnte man nämlich sehen, dass es schon der zweite Eintritt in sowjetisches Territorium war, auf dem Weg nach Seoul. Und das war dann eben auch der Grund, warum ein sowjetischer Kampfjet die Verfolgung aufnahm. Geflogen ist eine Sukhoi 15. Dieser Kampfjet soll vor dem Abschuss auch Warnschüsse abgefeuert haben. Allerdings hatte Flug KL 007 anscheinend nicht darauf reagiert.
Aber hört man das überhaupt?
Ich glaube, das hört man nicht. Also, ich weiß es nicht,
ja.
Aber sonst hätten sie ja reagiert. Und theoretisch sind wohl an diesen Geschossen so Leuchtspuren dran. Die waren allerdings damals nicht verfügbar, weil die wurden schon seit einem halben Jahr nicht mehr geliefert.
Oh.
Also, der hat zwar geschossen.
Ja.
Aber du hättest es nur hören können und nicht ja. sehen können. Und du bist ja nun auch schon viel und oft geflogen. Es ist so laut in einem Flugzeug.
Ja, das stimmt so, schon.
Ob man das dann wirklich hört, ja, weiß ich nicht. Nachdem aber also nun niemand auf diese Warnschüsse reagiert hat, kam dann der Befehl für den Abschuss. Dabei handelt es sich um eine Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete Typ R-98, die einen integrierten Annäherungszünder hatte und die 747 mit Splittern durchlöcherte.
Also trafen nur Splitter das Flugzeug?
Ja, also sie detonierte wohl ungefähr 50 Meter hinter dem Heck von Korean Airlines 007 und die Splitter durchlöcherten die Kabine. Und der Sprengkopf bohrte wahrscheinlich ein Loch im Rumpf. Das war das, warum der Druckabfall so extrem war. Aber war halt eben auch der Grund, warum die noch funken konnten.
Okay.
Weil es eben nicht direkt explodierte, sondern...
Genau,
aber dazu kommen wir am Ende gleich nochmal. Denn mittlerweile gibt es sogar ein Interview mit diesem Mann, also der in dem Kampfjet saß und Flug 007 vom Himmel holte. Er erzählt, dass es für ihn durch die Positionsleuchten aussah wie ein Passagierflugzeug, aber dass man eben auch schnell solche Leuchten zur Tarnung anbringen könnte. Zu den Schüssen sagte er, dass man sie hätte hören müssen, auch wenn eben keine Leuchtspuren dran waren.
Das ist doch ein Scherz.
Ja.
Das ist doch Blödsinn.
Das sehe ich genauso.
Ja, also hören oder nicht hören, es wäre ja trotzdem explodiert, auch wenn ich sie gehört hätte.
Ja, vor allem scheint er ja die ganze Zeit hinter ihnen geflogen zu sein.
Das
Was
hätte vielleicht den Piloten auffallen müssen, dass auf dem Radar, dass dahinter...
Ich weiß nicht, ob man Kampfjets so auf dem Radar sieht.
Doch, ich glaube ja, weil man
das sieht
sie ja
nicht.
Auch tief fliegen.
Aber er hätte sie ja auch einfach mal seitlich fliegen können?
Ja, wie so in manchen Filmen.
Ist ja nicht
da
so.
Da ist das ja auch. Da
ja, richtig.
Fliegen sie daneben ran, gucken rüber.
Und es ist ja auch nicht so, dass sie ein Fenster runter machen. Also, sie konnten ja kein Fenster runter machen, um
ja.
auf ihn zu schießen. Also, was hätte ihm passieren sollen?
Ja, genau.
So. Und der Kampfjet-Pilot sagt eben auch weiter, dass er versetzt hinter ihnen flog, mit Beleuchtung, und besteht darauf, dass die Piloten ihn hätten sehen müssen. Aber ich meine, wir zwei sind uns ja auch einig, dass Piloten gerade mal so gucken können, was mit ihren Tragflächen ist.
Ja.
Die haben ja keine Rückspiegel.
Ne. Ich sag ja, wenn hätten sie es ja gut vielleicht auch auf dem Radar sehen müssen. Wenn, also ich denke mal, du kannst das sehen, dass
das
da...
Das weiß ich nicht.
Doch, das denke ich schon. Die
ich
haben
glaube,
ja keine Tarndings oder
so. Ich
sowas.
Glaube, die können das ausschalten.
Ja, meinst du? Muss man mal googeln.
Ja. Und dann gab es aber etwas, was ausschlaggebend war, damit die Rakete gezündet wurde. Und zwar das Steigen auf Flugfläche 350. Denn das war genau nach den Warnschüssen. Und beim Steigen wird das Flugzeug eben langsamer. Für den Piloten des Kampfjets ein eindeutiges Ausweichmanöver.
Hm.
Und eben genau dieser Zufall besiegelte das Schicksal von 269 Menschen. Danach raste die Maschine mit ungefähr 1500 Metern pro Minute in Richtung Pazifik.
Was ich mich jetzt dazu noch kurz frage, Hat der Pilot, der Kampfjet-Pilot, entschieden?
Nein,
Ich schieße ihn. Ich
nein.
wollte gerade sagen, der muss ja sagen, und dann müssen die ja am Boden
Genau,
entscheiden, schießen sie
der
ihn
hat einen
ab.
Befehl, der hat nur,
Okay,
also nur
das
in
wollte ich wissen.
Anführungsstrichen, der hat nur einen Befehl
Ja, war jetzt daraus
befolgt.
nicht so kristallisiert, aber ist okay.
Was ich aber am schlimmsten finde, ist, dass ein Mediziner und ein Flugsicherheitsbeamter gesagt haben, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass die Passagiere und die Crewmitglieder bis zum letzten Moment am Leben gewesen waren.
Oh.
Ja, richtig schlimm. Also, das ist der Kampfjet-Pilot, dessen Namen ich hier bewusst nicht nenne, ist sich sicher, dass es sich um ein Spionageflugzeug gehandelt hat und niemals um ein Passagierflugzeug. Auf der anderen Seite muss er sich das wahrscheinlich einreden, um irgendwie weiterleben zu können.
Ja, definitiv.
Also, und auch wenn wir das Ganze nicht entschuldigen, auf gar keinen Fall, aber man muss halt auch immer noch sagen, die waren im Krieg, es war ihr gesperrter Luftraum und er hatte seine Befehle. Er hat halt einen Befehl
Ja,
befolgt.
das ist eben.
Und ja, das Recht, das rechtfertigt es einfach
Nein,
nicht, aber
natürlich nicht, aber du siehst ja,
ja.
wie das enden kann, ne?
Ja.
Das ist.
Konsequenzen aus dem Ganzen waren die Empfehlung, dass es klare und gut erkennbare Anzeigen geben muss, die dann anzeigen, ob der Pilot, ob der Autopilot an- oder ausgeschaltet ist. Und am 2. September 1983, also direkt einen Tag nach dem Ganzen, wurde die Route 20 durch die Federal Aviation Administration, kurz FAA, direkt gesperrt. Aber alle Fluggesellschaften waren jetzt davon nicht so begeistert, denn die Route 20 ist die kürzeste der 5 No-Pack-Routen. Und so gab die FAA die Route nur einen Monat nach Sicherheits- und Navigationshilfeprüfung wieder frei. Korean Airlines betreibt die Flugstrecke heute noch, allerdings schon lange nicht mehr unter der Flugnummer 007.
Ja, verständlich.
Ja. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende und ich finde das.
Ja, finde ich auch heftig. Aber wie gesagt, das war echt spannend, weil am Anfang, wo du das ja beschrieben hast, dass die immer weiter gestiegen sind, da habe ich echt gedacht, die verpuffen da oben jetzt, dass sie jetzt
Genau,
so
also
Richtung
die sind
Weltall
immer
fliegen.
gestiegen und wahrscheinlich ist dann einfach irgendwann war dann einfach Strömungsabriss und dann sind sie.
Ja, auch wenn, naja, aber man kann trotzdem hoffen, der muss ja dann richtig
Ja.
runter, dass da vielleicht doch einige bewusstlos waren.
Ja.
Also das kann man
Ja, also
wirklich
ich,
nur hoffen, ne? Also
genau.
grausam.
Ja.
Ja, aber so schnell geht es, ne?
Ja.
Dass die, ja, das verwechseln, ne?
Ja, genau.
Ja, aber ist das nicht schlimm mit
Ja.
diesen, das mein Luftraum, dein Luftraum
Genau.
und
Ja.
grauenvoll.
Ja. Deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass das die heftigste ist, die wir je hatten, weil die konnten einfach. Also ja, sie haben den Fehler gemacht, dass sie das nicht umgestellt haben, aber für mehr konnten sie einfach nichts.
Ne, definitiv nicht.
Und das ist schon.
Ja, es ist
Puh.
trotzdem merkwürdig. Also, ob das da alles so richtig war, ich bezweifle es.
Ja, ich.
Ich denke mal, der hat ihn vielleicht gar nicht angefunkt oder sowas. Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, dass der funken konnte. Das hätte er, das hätte er ja sonst gesagt in dem Interview
Ja,
und
dann
das hat
hätte
er
er,
nicht.
wie gesagt, auch
Er
daneben fliegen können und hätte.
genau. Also er sagte, er ist versetzt hinter ihn geflogen, hat halt diese Warnschüsse abgegeben und als da nichts kam, dann wollten die auch noch steigen.
Ja.
Das hat er
Halt
weitergegeben und
Warnschuss abgeben.
irgendein hochrangiges Tier in irgendeinem Büro hat dann gesagt, ja, dann.
Ja, gut, frei zum Abschluss.
Ja.
Ja. Naja, wir
Also.
hoffen, dass er damit leben kann, wenn er nicht schon verstorben ist.
Deswegen redet der sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit ein, dass das ein
Ja.
Spionageflugzeug war, weil
Also ich
ansonsten.
sag mal jetzt nicht der Pilot, weil der Pilot, der Kampfjet-Pilot, so traurig wie es ist.
Ja.
Aber für mich kann der auch nichts dafür. Der
Nee.
hat Befehle
Ja,
befolgt.
genau
Und
das.
man weiß, wenn man, glaube ich, auch in Russland Befehle nicht befolgt,
Ja.
ist das nicht so wie hier in Deutschland.
Genau. Und damals war das ja auch
Und
einfach
noch
Krieg.
krasser, genau,
Ne?
es war
So.
Krieg. Und
Dann.
für mich ist der Hauptverantwortliche der, der den Befehl
Ja.
zum Abschluss gegeben
Ja,
hat.
genau.
Ja.
Ja.
Krass. Ja, finde ich auch. Das ist eine Story gewesen diesmal. Die ging einen doch schon. Alle gehen für mich so unter die Haut,
Ja.
aber das ist schon übelst.
Ja, das fand ich auch.
Krass.
Auch das muss thematisiert werden.
Du, definitiv. Es sind Flugzeugabstürze, es sind
Genau.
Sachen, die vielleicht vermieden hätten werden können.
Ja.
Ja,
Deswegen.
Hammer.
Ja,
Okay.
und damit sind wir dann auch am Ende. Also, hört euch jetzt noch die Outtakes an. Empfehlt uns gerne weiter.
Ja.
Und dann hören wir uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Und als der To
Als der Tora.
zum Beispiel die Rasch Ra Jetzt geht's aber rund hier. Wurden sie also über internationalem Gewässer abgeschossen? Und waren, oder, also, und auch die Befragung von eben genau diesen Lotsen und auch bei der Befragung. Und diese Daten zeigen, dass KAL-Flug 007 tatsächlich weit ab ihres eigentlichen,